Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Worte haben eine unglaubliche Macht. Sie sind Werkzeug dafür, das Leben der Menschen zu umfassen. Was passiert, wenn Gottes Wort in die Welt gesagt wird? Darüber macht sich Julia Spanier aus dem Bistum Augsburg in der katholischen Morgenfeier Gedanken.
Schnelle Schritte hallen durch einen langen Flur. Harry Potter rennt durch das Schulhaus von Hogwarts. Wie so oft in den Geschichten über den Zauberschüler ist er auf der Flucht und muss zusehen, dass er es vor dem Gegner zum rettenden Eingang in den Gryffindor-Hausturm schafft. Am Porträt der fetten Dame angekommen, hilft nur das richtige Passwort, um in Sicherheit zu gelangen. Er nennt es ihr, das Bild geht auf und Harry kann durchatmen. Auf das richtige Wort kam es an. Was in den Büchern von Harry Potter beschrieben ist, kenne ich auch. In den Schullandheim-Aufenthalten haben wir uns ebenfalls Passworte überlegt, um gegen ungebetene Gäste in unserem Zimmer gerüstet zu sein. FreundInnen waren gern gesehen. Ihnen hat man das Wort verraten. Genauso wie Worte hier den Zutritt in eine Räumlichkeit ermöglichen, sind es auch die Worte, die Menschen in eine Gesellschaft aufnehmen, sie abweisen oder einer Gemeinschaft zuordnen. Wenn jemand eine Semmel, ein Weckler, eine Schrippe, ein Brötchen, ein Kipf oder ein Rundstück beim Bäcker bestellt, kann an der Verwendung eines einzigen Wortes festgestellt werden, aus welcher Gegend in Deutschland diese Person kommt. Gleichzeitig kann die Verwendung des richtigen Wortes, das in dieser Gegend für das Gebäckstück verwendet wird, dazu führen, als Insider akzeptiert zu werden. Eine Gesellschaft ist geprägt von den Worten, die in der Alltagssprache verwendet werden. Sprache und Wortschatz verändern sich dabei und zeigen die Veränderungen in einer Gemeinschaft an. Der Duden ist im deutschsprachigen Raum die maßgebliche Instanz, wenn es um die Veränderung von Sprache geht und somit auch eine gute Quelle dafür, wie Gesellschaft sich verändert und was eine Relevanz für die Menschen hat, die in ihr leben. Gerne wird der Duden deshalb als Bibel der Worte bezeichnet. Als Buch ist er vielleicht nicht mehr so relevant. Die digitale Version allerdings erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und hilft bei der Orientierung im Dschungel von richtiger Rechtschreibung und der Bedeutung von Wörtern. Eine große Anzahl von Mitarbeitenden und Wissenschaftlerinnen analysiert aus journalistischen Texten und in Online-Foren, welche Worte aktuell in welcher Häufigkeit verwendet werden. Die Ergebnisse der Forschungen fließen wiederum in die Neuauflage des Dudens ein. Wörter werden heraus und andere Wörter neu aufgenommen. Auch wenn Flugmaschine und Federbüchse schöne Worte sein mögen, sie werden nicht mehr häufig verwendet. Mindset, Klimakrise und Flugabwehrsystem, um nur ein paar Worte zu nennen, haben dagegen den Einzug in die aktuelle Ausgabe geschafft. Sprache ist ein Spiegel der Zeit. Die verwendeten Worte sagen viel darüber aus, was gesellschaftlich gerade passiert, welche Themen von den Menschen diskutiert werden und was die Menschen bewegt. Die Worte des Jahres sind manchmal auch ein guter Hinweis. Tschernobyl bekam diesen Titel, richtig, im Jahr 1986. Die neuen Bundesländer wurden 1990 ausgezeichnet und im Jahr 2020 liegt der Grund für die Benennung von Corona-Pandemie zum Wort des Jahres sehr nahe. Jugendwörter des Jahres haben meist eine kürzere Halbwertszeit und werden in einem überschaubaren Zeitraum viel benutzt. Auf das Verlesen der Auswahl in den Tagesthemen will man trotzdem nicht verzichten, genauso nicht auf die Wahl. Auch das Dialektwort, das Boomerwort und das Unwort des Jahres werden gesucht und gefunden. Wenn man durch die Listen der gekürten Worte schaut, ist das ein Ausflug in die Vergangenheit. Mit vielen dieser Worte kann man eigene Erlebnisse oder Erfahrungen anknüpfen, denn Worte beschreiben Realitäten. Die Macht von Worten ist aber noch viel größer. Gerade die Weihnachtszeit ist oft gefüllt mit vielen Begegnungen, mit dem Besuch bei Familie, im Geburtsort, im alten Zuhause, in dem Freundeskreis, der sich nur einmal im Jahr, eben zu Weihnachten, wieder sieht. Wie viele Worte werden dort wohl gewechselt? Unzählig viele. Da sind sicher Worte dabei, die Emotionen beschreiben und auslösen. Freudige, wütende, glückliche oder ärgerliche. Alte Wunden werden durch Worte wieder aufgerissen oder Verletzungen durch liebevolle Worte geheilt. Und Worte bringen Gedanken zum Ausdruck, die sogar Handlungen beeinflussen können. Es werden Worte gesprochen, die andere aufbauen oder die unsere Verbindung zueinander stärken. Andere Worte wiederum teilen Erinnerungen und Gefühle mit, manchmal ohne zu wissen, was im Gegenüber dadurch ausgelöst wird. Und dann gibt es Worte, die nicht gesprochen werden. Es bleiben eine Leere und Einsamkeit. So kommt Weihnachten und geht Weihnachten. Und manche Worte bleiben. Weihnachten kommt einfach mitten in die ganzen Worte, die Menschen in dieser Welt hinterlassen, hinein. In die klugen Worte, in die verständnislosen, die freudigen und die traurigen. Da scheint es fast schon passend, dass wir im heutigen Evangelium mit ganz schön viel Wort konfrontiert werden und das auch noch auf eine philosophische Art und Weise.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Das Evangelium des heutigen Sonntags ist für mich genauso sperrig und herausfordernd wie faszinierend. Als Kind hat mich das Spiel mit dem Wort und dem Geworden in den Bann gezogen. Wie eine Zauberformel hat der Beginn des Johannesevangeliums auf mich gewirkt. Wenn der Pfarrer begann zu lesen, musste ich grinsen und habe für mich die markanten Passagen mitgesprochen. Vielleicht, weil ich besser verstehen wollte, was Johannes mir sagen möchte. Die kindliche Neugier hat mir schon kleine Entdeckungen in den schwierigen Versen ermöglicht. Das Wort und das Werden stehen im Mittelpunkt. Ganz am Anfang, als alles begonnen hat, war Gott da und auch das Wort. Das Wort ist einerseits nichts anderes als Gott selbst. Gleichzeitig ist es aber auch eigenständig. Sonst könnte es ja nicht bei Gott sein. Wichtig ist auch, dass das Wort alles ins Dasein gerufen hat. Es ist schöpferisch, kreativ, lässt wachsen und sich entwickeln. Das gilt für den allerersten Beginn genauso, wie es heute gilt. Die Welt ist noch immer voll von diesem Wort. Ohne das Wort ist nichts, was auf der Erde existiert, zu denken. Im Johannesprolog klingt der erste Schöpfungsbericht mit. Es ist Gottes Wort, das die Erde und alles, was auf ihr zu finden ist, lebendig oder statisch, ins Dasein ruft. Gottes Wort schafft die Voraussetzungen, damit sich die Erde entwickeln kann und Lebewesen die Bedingungen vorfinden, die sie zum Existieren brauchen. Jedes Schöpfungswerk wird von Gott als gut befunden. Und am letzten Tag wird die Schöpfung schließlich mit Segen bedacht. In diesem Bericht zeigt sich, dass Gott in Beziehung tritt mit seinen Geschöpfen, und im Johannesprolog bekommt diese Beziehungsebene noch einmal eine andere Qualität. Im Text wird deutlich, dass Gott selbst und in sich Beziehung ist und somit logischerweise auf Beziehung ausgelegt ist. Deshalb wird das Wort Fleisch und damit zum leiblichen Gegenüber für die Menschen. Es bahnt eine noch tiefere Beziehung zu Gott an, für alle Menschen, die sich auf Gott einlassen. Die deutsche Übersetzung Wort wird dem dabei vermutlich nicht gerecht, was Johannes ausdrücken will. Im griechischen Originaltext steht das Wörtchen Logos. Es wird vielfältig verwendet als Sprache, Rede, Sinn, Vernunft oder Lehrsatz und ist somit ein umfangreicherer Begriff, als es das deutsche Wort Wort wiedergeben kann. Die Wahl auf die Übersetzung mit Wort ist aber auch nicht einfach so gefallen, sondern wurde prozesshaft entschieden. Die Übersetzung von Logos im Johannesprolog als Wort ist eine bewusste theologische Entscheidung, um die Bedeutung von Logos als das fleischgewordene Wort Gottes, das Jesus Christus ist, hervorzuheben. Gott ist schöpferisch tätig und sein Wort ist wirkmächtig. Mehr kann sich Gott den Menschen nicht offenbaren, als selbst Mensch zu werden. Ein weiterer Grund ist, dass der Begriff Logos sowohl in der griechischen Philosophie, in der es ein universelles Vernunft- und Ordnungsprinzip meint, als auch im Judentum, wo Logos als schöpferische, göttliche Kraft gedacht wird, eine große Bedeutung hat. Die Übersetzung als Wort verbindet diese jüdisch-christliche Schöpfungstheologie mit der griechischen Philosophie, um zu verdeutlichen, dass Jesus Christus Gottes Wort in menschlicher Gestalt ist und von Anfang an diese Welt durchwirkt. Auch die Verbindung zum Schöpfungsbericht und die zeitliche Einordnung des Wortes Gottes, das von Anfang an da ist, sind Gründe, die zur Übersetzung mit Wort führten. Johannes richtet sich außerdem mit seinem Evangelium sowohl an eine jüdische als auch an eine griechisch geprägte Gemeinde. Indem er den griechischen Begriff Logos mit dem alttestamentlichen Schöpfungsbericht des Wortes verbindet, schafft er eine Brücke zwischen den beiden kulturellen und religiösen Hintergründen. Theologisch betrachtet betont die Übersetzung mit Wort auch noch einmal das Personsein Jesu. Während der griechische Logos oft als ein unpersönliches Prinzip verstanden wurde, bedeutet die Aussage, das Wort ist Fleisch geworden, dass ein persönliches Wesen, Jesus Christus, das göttliche Wort ist. Dieses gesagte Wort Gottes ist das Vorwort für diese Welt, für unser Dasein, für die Zukunft. Ein Wort, das existiert hat, bevor die Erde entstand. Ein Wort, das ganz fest bei Gott war und ist und das nichts weniger als Gott selbst ist. Ein Wort, das nicht ausgesprochen wird und trotzdem so deutlich da ist. Ein Wort, das gefüllt ist mit Sehnsucht und Liebe. Karl Rahner hat dies in einem Gebet zum Ausdruck gebracht.
Gott hat sein letztes, tiefstes, schönstes Wort im fleischgewordenen Wort in unsere Welt hineingesagt. Und dieses Wort heißt: Ich liebe dich, du Welt, du Mensch. Ich bin da, ich bin bei dir. Ich bin dein Leben, ich bin deine Zeit. Ich weine deine Tränen, ich bin deine Freude. Fürchte dich nicht.
Ich finde es auch persönlich eine gute Lösung, bei der Übersetzung mit Wort geblieben zu sein. Gerade auch deshalb, weil im Wortsinn von Logos auch Vernunft und Sinn steckt. An Weihnachten tritt Gott auf eine Weise in diese Welt, die unglaublich ist. Dieses Wort Gottes ist sinnstiftend, gibt einen Urgrund und ist Ausdruck dessen, was Gott für seine Schöpfung will. Sprache dabei ist kreativ und erschaffend. Worte sind ein Werkzeug, um das Leben der Menschen ins Wort zu bringen. Warum denn dann auch nicht heute kreativ mit der Übersetzung umgehen? Ich denke, dass in der Verwendung von unterschiedlichen Worten für das Wort eine große Chance stecken kann. Letztlich ist Logos eine Selbstbeschreibung Gottes. Und alle Worte, die versuchen zu beschreiben, wie Gott ist, stecken in der Verwendung von Logos. Natürlich können wir das immer nur in unserer menschlichen Begrenztheit verwenden und versuchen zu beschreiben. Wenn Logos auf so vielfältige Weise übersetzt werden kann, dann darf auch überlegt werden, wie das Wort heute heißt. Jedes Jahr werden die Worte des Jahres gekürt. Viele schlaue Menschen machen sich Gedanken, welches Wort die vergangenen Zeiten am besten repräsentiert. Ich mag den Gedanken sehr zu überlegen, welches Wort an diesem Weihnachten für mich besonders Fleisch geworden ist oder Fleisch werden soll. Verben, Adjektive, Nomen der schöpferischen Kraft sind vermutlich keine Grenzen gesetzt. Hier ist mein Versuch für Weihnachten 2025.
Im Anfang war der Friede. Ein Friede, der nicht auf faulen Kompromissen beruht. Ein Friede, der gelebt werden kann, der gerne weitergesagt wird. Ein Friede, der Bestand hat, in mir drin und in der Welt. Und der Friede ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Im Anfang war die Liebe. Eine Liebe, die sich selbst verschenkt, die geteilt werden muss. Eine Liebe, die gütig ist und geduldig, die nichts fordert und nicht zum eigenen Vorteil gegeben wird. Eine Liebe, die freundlich ist und uneigennützig. Und die Liebe ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Im Anfang war die Hoffnung. Eine Hoffnung, die die Quelle ist für Kraft und zum Handeln verleitet. Eine Hoffnung, die ansteckend ist, die Schwierigkeiten überwinden kann und das erreichbare Ziel nicht aus den Augen verliert. Und die Hoffnung ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Im Anfang war die Freude. Eine Freude, die ganz tief im Menschen wohnt. Eine Freude, die Leichtigkeit mit sich bringt und Zufriedenheit. Eine Freude, die nicht anders kann, als geteilt zu werden, in einem Lächeln, einem fröhlichen Gruß, im Lied auf den Lippen oder im Tanz durch den Regen. Und die Freude ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Im Anfang war der Mut, die Verbundenheit, das Verzeihen, das Buntmalen, die Zuversicht, die Achtsamkeit. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
Vielleicht lag ich als Kind gar nicht so falsch, wenn mir der Johannesprolog wie eine Art Zauberformel vorkam. Denn so viel ich auch darüber nachdenke, das, was Gott mir im fleischgewordenen Wort zusagt, bleibt zwar keine Zauberformel, aber doch ein Geheimnis, das ich nur versuchen kann, mit jedem Weihnachtsfest ein kleines bisschen mehr zu erahnen. Die Texte der anderen Evangelisten sind zwar weniger philosophisch, aber genauso geheimnisvoll. Gott wird Mensch, nicht prachtvoll und mit viel Lametta, sondern genau so, wie wir Menschen Gott am besten begegnen können, in unserer Gestalt. Manchen Menschen gelingt es, dieses Geheimnis gut in Worte zu fassen. Andrea Schwarz ist eine von ihnen. Sie schreibt: Eigentlich ist Weihnachten ganz klein und armselig. Ein Säugling, ein Stall, die Ärmsten der Armen und die Flucht vor den Mächtigen. Und gerade das hat mit Gott zu tun. Gott macht sich klein, Gott wird schwach. Gott gibt sich hin, aus Liebe, und lädt uns ein, ihm zu folgen. Nicht zu Triumph und Glanz und Gloria, sondern in die Erbärmlichkeit des Stalls, in die Erbärmlichkeit meines Stalles, in die Schwachheit meiner Liebe, in die Begrenztheit meines Könnens, in mein Versagen. Und Gott macht sich ganz klein, damit er mitgehen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen Gottes Begleitung, besonders in diesen weihnachtlichen Tagen. Gott segne Sie und behüte Sie.